ARD. Am Morgen des 7. Februar 1976 verlässt der stellvertretende jugoslawische Konsul Edwin Stofz sein Reihenhaus im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Er macht sich auf den Weg zur Arbeit. Es ist Samstag, kurz nach 7. Weil viele Gastarbeiter unter der Woche wenig Zeit haben, öffnet das jugoslawische Konsulat auch am Wochenende. Edwin Stofz durchquert den Vorgarten. Er öffnet das Garagentor. Stofz fährt seinen Mercedes aus der Garage. Dann steigt er noch einmal kurz aus, um das Tor zu schließen. Stofz schreit um Hilfe. Er schleppt sich mit letzter Kraft in die noch offene Garage, bevor er zusammenbricht. Dort verblutet er. Vom Nachbargrundstück beobachtet ein 10-jähriger Junge, wie ein Mann in Trenchcoat und Schirmmütze davonrennt und in eine blaue Limousine springt.
Wieder ein exilkroatischer Anschlag. Die jugoslawischen Behörden behaupten, genau zu wissen, wie der Mord an Stofz abgelaufen ist.
Beban taucht dabei erstmal nirgendwo auf.
Doch der von den Jugoslawen benannte Täter hat ein wasserdichtes Alibi. Er war zum Tatzeitpunkt in Spanien.
Die deutschen Ermittler stoßen zufällig auf eine andere Spur. Die wiederum führt direkt in Bebans Umfeld.
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten. Ich bin Daniel Meitsch.
Und ich bin Carla Reiter.
Das ist Folge 4 von 6.
Licht aus! Spot on! Yeah!
Deutschland steht kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt müssen sie noch einmal alle Kräfte zusammennehmen und den Ball halten. Müller kriegt ihn vom Freistoß, fällt zu Boden und das Spiel ist aus!
Etwa 25.000 Spontis, undogmatische Stadtindianer, Landkommunarden, feierten ein Vereinigungs- und Versöhnungsfest, tauschten Fantasien und Erfahrungen aus.
Früher war mehr Lametta.
Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Wir werden wieder den Mut haben, zu dem zu stehen, was wir eigentlich wollen. Wir scheißen auf das Modell Deutschland.
Alle, alle. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites.
Ja, die 70er. Ein merkwürdiges Jahrzehnt. Selbst Leute wie ich, die damals noch gar nicht geboren waren, haben irgendwie nostalgische Gefühle für diese Zeit.
Lange Haare, bunte Klamotten, Schlaghosen, Spontis und die ersten Punks.
Ein wichtiges 70er-Jahre-Schlagwort fehlt hier aber.
Terrorismus.
Dabei wurden 7 Menschen getötet und vermutlich 144 verletzt.
Klar, man denkt sofort an die Rote Armee-Fraktion.
Nach einem Feuergefecht wurden in den frühen Morgenstunden in Frankfurt Andreas Bader und Holger Mainz verhaftet.
Aber da sind ja auch noch die IRA und die Unionisten in Nordirland.
Bei Anschlägen in Nordirland sind seit dem Wochenende 11 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden verletzt.
Da ist die Volksfront zur Befreiung Palästinas.
Die heute Nachmittag über der Riviera gekaperte Lufthansa-Maschine steht seit 8:45 auf dem Flughafen von Larnaca im griechischen Teil Zyperns. An Bord 86 Passagiere, überwiegend Deutsche, und 5 Besatzungsmitglieder, die von 4 Entführern in Schach gehalten werden.
Die faschistische Ordine Nuovo in Italien.
Ein Bombenanschlag auf den Expresszug Rom-München hat in der vergangenen Nacht bei Bologna 12 Todesopfer und 40 Verletzte gefordert. 10 der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr.
Und nicht zu vergessen, exilkroatische Terroristen.
Einem Mordanschlag ist der jugoslawische Konsul in Frankfurt, Edwin Stofz, heute Morgen vor seiner Garage zum Opfer gefallen. Der Diplomat lag tot am Boden, als eine Funkstreife am Tatort eintraf. Die Polizei nimmt an, dass 2 Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren an dem Verbrechen beteiligt waren, dem vermutlich politische Motive kroatischer Extremisten zugrunde liegen.
Nach dem Mord an Edwin Stofz zeigen sich deutsche Politiker gleichermaßen erschüttert und empört. Stofz soll ein trinkfester, umgänglicher Mann gewesen sein. Einer, der sich in Gastarbeiterkneipen ebenso unverkrampft geben konnte wie in der Frankfurter High Society.
Bei einer Trauerfeier 5 Tage nach seiner Ermordung spricht Frankfurts Oberbürgermeister Rudi Arndt davon, dass mit dem jugoslawischen Diplomaten auch ein Stück Frankfurt ermordet worden sei. In jedem Menschen, der die Freiheit liebe, müsse nun wilde Leidenschaft wachsen, um solches Unrecht nicht länger zu dulden. Und auch wer hier hinter dem Attentat steckt, scheint für Politiker und Medien schon festzustehen. Die Rache der Kroaten, titelt etwa die Tageszeitung Die Welt.
Der jugoslawische Konsul Kladic, 1965 in Meersburg niedergeschossen und schwer verletzt. Konsul Milovanovic, 1966 in Stuttgart erschossen. Wladimir Rolovic, jugoslawischer Botschafter in Schweden, 1971 erschossen. Vizekonsul Djokovic, 1975 in Lyon niedergeschossen und schwer verletzt.
Mitarbeiter in jugoslawischen Auslandsvertretungen stehen ganz oben auf der Abschussliste. Für die exilkroatischen Terroristen sind sie der lange Arm des Tito-Regimes in Belgrad. Und natürlich auch der Geheimdienste. Jetzt also der Mord an Stovts. Und wie reagiert Jugoslawien?
Die Regierung Jugoslawiens hat genug von Beileidsbekundungen. Man hat sie in den letzten 10 Jahren wohl zu oft gehört. Noch am Abend des Attentats bestellt das jugoslawische Außenministerium in Belgrad den deutschen Botschafter ein. Der stellvertretende Außenminister lässt ihn wissen, dass Jugoslawien das nicht mehr länger hinnehmen wird. Es gehe nicht an, dass die Bundesregierung verbrecherische Aktivitäten faschistischer Elemente auf ihrem Territorium toleriere. Schließlich habe man immer wieder vor deren Terrorplänen gewarnt. Ein ziemlich undiplomatischer Ton für ein diplomatisches Gespräch. Dabei sind die Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik eigentlich so gut wie schon lange nicht mehr.
Auch auf diplomatischer Ebene kam es zu einer viel größeren Annäherung zwischen beiden Staaten. Natürlich auch bedingt sowieso durch eine starke Nähe zwischen der SPD und dem Bund der Kommunisten Jugoslawiens.
Das ist der Historiker Matthias Taden. Sein Forschungsthema ist der Umgang der Bundesrepublik mit den Exilkroaten. Und in den 70er Jahren ändert sich dieser allmählich. Vor allem, da deutsche und jugoslawische Polizeibehörden jetzt enger zusammenarbeiten.
Zudem kam es zu einer gesteigerten Kooperation in der ganz konkreten Sicherheitspolitik. Also es fand ein Austausch von Ermittlungsergebnissen statt, Verwendung von Zeugenaussagen in Jugoslawien. Ja, generell kann man sagen, dass es sozusagen eine Nutzung jugoslawischen Wissens und jugoslawischer Ermittlungsergebnisse stattfand ab den frühen, mittleren 70er Jahren. Häufig ohne, dass eine wirklich rechtliche Grundlage dafür bestand.
Ja, die 70er. Die Ära der sozialliberalen Koalition. Mehr Demokratie wagen. Kanzler Willy Brandt und sein Nachfolger Helmut Schmidt betreiben eine neue Ostpolitik. Wandel durch Annäherung statt Blockkonfrontation im Kalten Krieg. Das gilt umso mehr für Titos Jugoslawien, das ja weder zum Ost- noch zum Westblock gehören will. Bonn und Belgrad, so scheint es, kommen sich immer näher.
Und 1978, mehr als 2 Jahre nach der Ermordung des Diplomaten Stovts, scheint sich die engere Kooperation zwischen jugoslawischen und westdeutschen Sicherheitsbehörden für die Bundesrepublik richtig auszuzahlen.
Inoffiziell erfahre ich, dass offenbar eine sich besonders unauffällig betragende Reisende einem jugoslawischen Grenzbeamten aufgefallen ist. Und vor allem deshalb, dass sie offenbar 2 Reisepässe in ihren Handtischen hatte und bei einer Untersuchung dann festgestellt wurde, dass sie einen deutschen Reisepass und einen arabischen Reisepass hat. Die Untersuchung der weiteren Reisenden der Maschine hat dann zutage gefördert, dass noch 3 weitere offenbar verdächtige Personen da waren, die festgehalten wurden. Wie sich herausstellt, soll die Festnahme bereits am 20. Mai erfolgt sein und auch anschließend sofort entsprechende Begehren der deutschen Bundesregierung hierher übermittelt worden sein, um diese deutschen Terroristen auszuliefern.
Was der Jugoslawien-Korrespondent für den Rundfunk in West-Berlin hier beschreibt, spielt sich am Flughafen von Zagreb ab. Bei den 4 Verdächtigen handelt es sich um Peter Jürgen Burg, Brigitte Mohnhaupt, Siglinde Hofmann und Rolf Clemens Wagner. 4 der meistgesuchten RAF-Terroristen. Und das im Mai 1978. Der Höhepunkt des RAF-Terrors in Deutschland, der sogenannte Deutsche Herbst, liegt keine 7 Monate zurück.
Es sind aber nicht einfach nur RAF-Terroristen, die da in Zagreb festgenommen werden. Die 4 Festgenommenen sind die mutmaßlichen Entführer und Mörder von Arbeitgeberpräsident Schleyer. Die Bilder von Schleyers RAF-Gefangenschaft haben die meisten da noch ganz genau vor Augen. Vor allem das Video, in dem Schleyer in Unterhemd und mit brüchiger Stimme die Bundesregierung bittet, auf die Forderungen seiner Entführer einzugehen.
Wenn Jugoslawien diese 4 RAF-Leute ausliefert und sie in Deutschland vor Gericht kommen, dann kann der deutsche Staat beweisen, dass der Terrorismus niemals siegen wird. So wie es Bundeskanzler Schmidt in seiner Fernsehansprache nach der Schleyer-Entführung angekündigt hat. Es geht also um viel.
unmittelbar nachdem die Festnahme erfolgt ist von 2, 3, 4 Top-Terroristen, haben wir uns überlegt, was können wir tun, um die Jugoslawen zur Auslieferung zu veranlassen. Das war für uns sehr wichtig, denn das waren eine der gefährlichsten Leute der RAF, die wir da im Auge hatten und die wir unbedingt aus dem Verkehr ziehen wollten. Wir wollten nicht, dass sie weiter tätig sein könnten. Das war hatte auf unserer Prioritätenliste einen hohen Rang.
Wir haben hier Gerhard Baum am Telefon. Als die RAF-Terroristen in Zagreb festgenommen werden, ist der FDP-Politiker Staatssekretär im Bundesinnenministerium. 18 Tage später wird er Bundesinnenminister. Er muss nun mit Jugoslawien über die Auslieferung der RAF-Terroristen verhandeln.
Eigentlich sollte die Auslieferung der deutschen Top-Terroristen nur eine Formsache sein. Schließlich haben beide Staaten schon vor einiger Zeit ein Auslieferungsabkommen geschlossen. Doch es gibt ein Problem. Jugoslawien erwartet eine Gegenleistung.
Neues Beweismaterial gegen in der Bundesrepublik lebende Exilkroaten haben jetzt die jugoslawischen Behörden vorgelegt. Belgrad verlangt die Auslieferung der Kroaten. In Jugoslawien hingegen sind 4 mutmaßliche deutsche Terroristen in Haft, um deren Auslieferung sich die Bundesregierung bemüht.
Jugoslawien fordert die Auslieferung von insgesamt 8 Emigranten, darunter 6 Exilkroaten. Im Einzelnen sind das Franjo Mikulic.
Es entspricht nicht der Wahrheit, dass ich irgendwelche Aktionen organisiert habe. Und es stimmt auch nicht, dass ich einer terroristischen Organisation beistehe.
Mikulic, ein ehemaliger kommunistischer Kader, der Anfang der 70er mit Tito bricht.
Damir Petric.
Konkret aus einer zuverlässigen Quelle aus Kroatien weiß ich, dass Josip Miloš...
In seiner Selbstdarstellung ein überzeugter Marxist, der sich ebenfalls mit dem jugoslawischen Regime überwirft. In Deutschland tritt er als Sprecher der linken Exilkroaten auf.
Ilja Papac.
Wenn wir sowas hier zur Polizei melden, der Polizeichef...
Organisierte in Deutschland Hungerstreiks gegen Menschenrechtsverletzungen in Jugoslawien. Belgrad wirft ihm vor, der kroatischen revolutionären Bruderschaft anzugehören.
Djepan Bilancic.
Bestätigen wurde ich offiziell von der Polizei in Kenntnis gesetzt, dass Killer in die Bundesrepublik...
Bilancic war bereits 1962 am Überfall auf die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg beteiligt und saß dafür im Gefängnis. Jetzt ist er Vorsitzender des kroatischen Nationalen Widerstands, einer Organisation, die hinter mehreren Terroranschlägen stecken soll. Auf der jugoslawischen Wunschliste steht er deshalb ganz oben.
Ljubomir Dragoja.
Der einarmige Bombenbastler aus Frankfurt, Anhänger der kroatischen revolutionären Bruderschaft.
Und schließlich Nikola Milicevic, Beban. Dass Beban jetzt auf der Auslieferungsliste Jugoslawiens steht, ist der erste wirkliche Anhaltspunkt dafür, dass die Regierung in Belgrad ein ernsthaftes Interesse daran hat, ihn in die Finger zu bekommen. Erstmal lebendig.
Spätestens hier wird jetzt klar, dass Jugoslawien in Beban einen Terroristen sieht. Und 18 Monate später ist er tot.
Ende Mai übersendet Jugoslawien das offizielle Auslieferungsersuchen. 3 Exilkroaten werden umgehend in Auslieferungshaft genommen. Wohl, weil man fürchtet, dass sie sich absetzen könnten. Der mutmaßliche Top-Terrorist Bilancic, Bombenbastler Dragoja und Beban.
Die jugoslawischen Behörden haben nun 6 Wochen Zeit, um Haftbefehle vorzulegen. Darin muss genau benannt werden, welche Straftaten den jugoslawischen Immigranten vorgeworfen werden. Gleiches gilt umgekehrt auch für die 4 in Jugoslawien verhafteten RAF-Terroristen.
Was darauf folgt, lässt sich auf diplomatischer Ebene als Tauziehen bezeichnen. Die BRD will die RAF-Leute, das sozialistische Jugoslawien die Exilkroaten.
Mitte Juni hatte einer der wichtigsten engen Mitarbeiter Titus erklärt, Jugoslawien sei bereit, die 4 verhafteten Bürger der Bundesrepublik, wie er sagte, von denen behauptet wird, sie seien Terroristen, an die Bundesrepublik auszuliefern. Mit anderen Worten, wenn die Deutschen den Bilancic und andere ausliefern, die Belgrad als Terroristen einstuft, dann kann Jugoslawien zur Parallelaktion schreiten. Wenn aber die Deutschen Bilancic und Konsorten nicht als auslieferungswürdige Terroristen ansehen, dann sind wohl die 4 Deutschen, die in Zagreb einsitzen, auch keine Terroristen und Jugoslawien kann sie dann wohl auch nicht ausliefern.
Für Beban eine ziemlich kritische Situation. Der vermeintlich harmlose Familienvater aus Frankfurt sitzt mit einem vorbestraften Bombenbastler in Auslieferungshaft, um gegen die berüchtigsten RAF-Attentäter ihrer Zeit ausgetauscht zu werden. Aber immerhin hat er einen neuen Verbündeten. Einen, der politisch in einer ganz anderen Ecke steht.
Ich sage Ihnen ein paar Schlagworte. Schwabinger Krawalle, 68er Demonstration, Theaterbesetzung in Frankfurt, Vietnamkrieg, John Baez, Bob Dylan, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, da war ich ungefähr.
Helmut Rosebrock. Wir haben den Frankfurter Anwalt schon in den letzten Folgen gehört. Er übernimmt die Verteidigung von Dragoja und Beban, weil ihn ein befreundeter Kroate aus seiner Stammpizzeria darum bittet. Auslieferungsrecht ist damals nicht sein Spezialgebiet. Aber das merkt man ihm im Gespräch mit der Tagesschau 1978 nicht an.
Man kann sie dann ausliefern, wenn sie kriminelle Delikte begangen haben. Dann müssten sich aber die jugoslawischen Behörden verpflichten, sie auch nur wegen dieser kriminellen Delikte und nicht wegen eventueller politischer Taten zu verfolgen. Das ist aber in diesem Falle doch ausgesprochen zweifelhaft. Denn bei diesen 8 Kroaten, die hier ausgeliefert werden sollen, handelt es sich doch um Leute, die auf der Liste der Staatsfeinde in Belgrad ganz oben anstehen.
Der Unterschied zwischen politischen Taten und einfachen kriminellen Delikten ist hier der springende Punkt. Jugoslawien und die Bundesrepublik haben in einem Auslieferungsabkommen festgehalten, dass niemand wegen rein politischer Straftaten ausgeliefert werden darf. Zum Beispiel, nach jugoslawischem Recht ist es strafbar, zum Sturz der sozialistischen Ordnung aufzurufen. Natürlich tun das die Exilkroaten ständig. Aber dafür können sie nicht ausgeliefert werden. Bei Straftaten gegen das Leben aber ist es egal, aus welchem Motiv sie begangen werden. Mord bleibt Mord, ob mit oder ohne politischen Hintergrund. Allerdings muss Jugoslawien dafür Beweise vorlegen.
Dies ist das beim Oberlandesgericht in Frankfurt eingegangene Belastungsmaterial, mit dem Belgrad offenbar endgültig die Auslieferung der 2 in Frankfurt inhaftierten Exilkroaten erreichen will. Abgestempelt am 10. Juli in Belgrad. Ivan Dragoja und Nikola Milicevic warten nun schon seit fast 2 Monaten auf eine Gerichtsentscheidung. Ebenso wie die übrigen fürchten sie bei einer Auslieferung als unliebsame Gegner des Tito-Regimes um ihr Leben.
Beban und Co. fürchten wirklich um ihr Leben. Denn sollten sie wegen terroristischer Anschläge ausgeliefert werden, droht ihnen möglicherweise die Todesstrafe.
Und dass sie ausgeliefert werden, ist alles andere als unwahrscheinlich. Denn liegen die Haftbefehle aus Jugoslawien erstmal vor, dann prüfen die deutschen Richter nicht, ob die Beweise für die Vorwürfe überzeugend sind, sondern nur, ob der Haftbefehl formell richtig erstellt wurde. Bebans Anwalt jedenfalls befürchtet zu Beginn das Schlimmste.
Und wie ich das Ganze rausgefunden habe, war für mich relativ klar, dass es schwierig werden würde, da irgendwas zu machen.
Doch was genau wird Beban eigentlich vorgeworfen?
Wir wissen, dass er nachweislich Kontakt zur Terrorgruppe um seinen Trauzeugen Dane Scharatz hatte.
Hinweise auf eine direkte Beteiligung von Beban an Scharatz' Anschlagsplänen gibt es allerdings nicht. Scharatz lebt inzwischen wieder im Untergrund. Beban selbst ist der deutschen Polizei seit Jahren nicht mehr aufgefallen.
Doch nun bringen ihn die jugoslawischen Behörden mit dem Mord an Vizekonsul Stofts in Frankfurt in Verbindung. Und das hat mit der Aussage von Daniels Großcousin Ivan zu tun.
Vernehmung des Beschuldigten Ivan P. Auszug aus der amtlichen Mitschrift. 7. August 1975.
Anfang April 1975 bin ich gemeinsam mit Dane Scharatz und Franjo Musulin nach Frankfurt gereist.
Den Teil der Geschichte kennen wir schon. Ivan und Bebans Trauzeuge Scharatz treffen sich mit 2 anderen Exilkroaten, die jemanden auskundschaften sollen.
Scharatz hat beide engagiert, um Informationen über den jugoslawischen Konsul in Frankfurt zu sammeln. Wo er wohnt, was er für ein Auto fährt, wo er es parkt, wann er zur Arbeit erscheint und wann er nach Hause geht und wo er sich in seiner Freizeit aufhält.
Laut Ivans Aussage hat Bebans Trauzeuge Scharatz also die Beobachtung des jugoslawischen Konsuls in Frankfurt angeordnet. Die beiden Spitzel werden nun in Bebans Bar bestellt. Einer arbeitet sogar dort.
Scharatz hat Stanko Peer angerufen und ihn gebeten, in der Gaststätte von Beban auf uns zu warten. Stanko arbeitet dort zeitweise als Kellner. Auch Branko S. hält sich dort öfter auf. Wir sind durch einen Nebeneingang reingegangen. So hat es Dane mit Stanko abgesprochen. Dort trafen wir die beiden. Sie erzählten uns, dass sie nun wüssten, wo der Konsul wohnt, wo er seinen Wagen parkt, dass er unverheiratet ist und gerne Diskos besucht. Branko hat mich und Dane dann in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr bis vor die Wohnung des Konsuls gefahren.
Mit Scharatz nutzt also einer der gefährlichsten exilkroatischen Terroristen Bebans Bar als Treffpunkt. Ihm wird sogar eigens der Nebeneingang geöffnet. Klar, Scharatz ist mit Beban eng befreundet. Aber nicht nur das. Branko S., der sich laut Ivan öfter in der Bar aufhält, ist sogar mit Beban verwandt. Das ergibt sich aus den deutschen Ermittlungsakten.
Der Konsul, der hier ausspioniert wurde, ist allerdings nicht der ermordete Sdovts. Sdovts ist nur Vizekonsul, Familienvater und trinkt zwar gerne mal einen, besucht aber keine Diskos. Ausgespäht wurde Sdovts Vorgesetzter. Dennoch scheint es diese Aussage von Ivan P. gewesen zu sein, die Bebban mit dem Mord an Sdovts in Verbindung brachte. Denn genau das ist der angegebene Grund im Auslieferungsersuchen der jugoslawischen Behörden, dass Bebban in den Mord verwickelt ist.
Alles in allem ist die Beweislage gegen Bebban im Mordfall Sdovts sehr dünn. Das wollen wir mal festhalten. Zumindest von jugoslawischer Seite. Bei den deutschen Ermittlern sieht das dann schon anders aus. In einem Waldstück bei Karlsruhe wird ein Mann beim Wildern erwischt. Später findet die Polizei bei ihm neben Waffen auch noch Sprengstoff. Der Mann erklärt, er habe den für einen Freund aufbewahrt. Und zwar für Branko S., den Verwandten von Bebban, der für Scharlatz den Konsul in Frankfurt ausspioniert hat. Branko S. wird nun festgenommen, zusammen mit einem weiteren Verdächtigen aus der Exil-Kroaten-Szene in Frankfurt. Bei einer Gegenüberstellung sind sich zwei Zeugen des Mordanschlags auf Sdovts sicher, die beiden wiederzuerkennen. Doch was passiert weiter? Nichts. Der Abschlussbericht hält fest, dass beide Verdächtigen zwar zweifelhafte, aber letztlich nicht widerlegbare Alibis vorweisen können. Der Mord am Frankfurter Vizekonsul bleibt bis heute unaufgeklärt.
Ist der Mord am jugoslawischen Vizekonsul also ein Beleg dafür, dass die Bundesrepublik nicht angemessen gegen exilkroatische Terroristen vorgeht? Das jedenfalls ist der Vorwurf, den Jugoslawien schon seit Jahren erhebt.
Ganz offiziell werden in der Bundesrepublik Terroristen unterstützt. Eine unabhängige Rechtsprechung gibt es nicht. Auf Bundeskanzler Schmidt ist kein Verlass. Das alles erfährt der jugoslawische Zeitungsleser aus den heutigen Morgenblättern. Die Parteizeitung Borba gibt sich alle Mühe, die Bundesrepublik als riesige Plattform für Terrorismus zu schildern. Zitat: Die antijugoslawische, faschistische Emigration genießt in Westdeutschland die Gastfreundschaft ihrer früheren Arbeitgeber. Im Klartext heißt das, die Bundesrepublik ist immer noch ein Nazistaat, von dem aus das kommunistische Jugoslawien zerstört werden soll.
In einem Geheimdienstmemo aus dem Staatsarchiv in Zagreb wird eine ganze Reihe von Fällen aufgezählt, in denen konkrete Informationen über Täter und Anschlagspläne an BKA und andere Polizeibehörden in Westdeutschland weitergegeben worden seien, ohne dass irgendjemand reagiert hätte.
Das Problem dabei: Die jugoslawischen Geheimdienste behaupten viel und belegen wenig. Wie auch. Die meisten ihrer Informationen stammen aus geheimdienstlichen Tätigkeiten auf fremdem Staatsgebiet. Schwieriges Thema.
Aber stimmt die Behauptung Jugoslawiens eigentlich, dass die deutschen Behörden gegen den exilkroatischen Terrorismus zu wenig unternehmen? Dazu nochmal Matthias Thaden.
Ja, ich würde trotzdem sagen, ganz so einfach ist es nicht. Also nach den sozusagen spektakulären Anschlägen, wie zum Beispiel eben dem Anschlag auf die Handelsmission in Mehlem oder auch dem Mord an drei Exilkroaten in München 68 oder hier auch in Berlin dem Anschlag auf den Leiter der jugoslawischen Militärmission auch 1968, gab es durchaus Initiativen, also angefangen eben von interministeriellen Arbeitsgruppen auf Bundesebene, die das Thema wirklich auf oberster Ebene erörterten. Oder auch Verbotsverfahren, die es ja auch in den 60ern gab, gegen die kroatische Kreuzerbruderschaft oder auch gegen die schon prominentere kroatische revolutionäre Bruderschaft, was übrigens die ersten migrantischen Politorganisationen waren, die in Deutschland verboten wurden.
In den 60ern ist für die Bundesrepublik migrantischer Extremismus Neuland. Die Aktivitäten und der Terror der Exilkroaten werfen erstmals die Frage auf, wie man damit umgehen soll. Heute können ausländische Terrororganisationen wie zum Beispiel die Hamas in Deutschland verboten werden. Die rechtlichen Grundlagen dafür entstanden vor allem in der Auseinandersetzung mit den Exilkroaten.
Mitte der 60er Jahre aber wissen der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt noch nicht mal, ob sie überhaupt befugt sind, ausländische Extremisten zu beobachten.
Wichtiger Grund dafür war, dass sich da keine wirkliche Expertise sammelte, dass die Taten von Exilkroaten eben nicht so leicht als rechts- oder linksextreme Bedrohung eingeordnet werden konnten für die deutsche Demokratie und dass eigentlich deshalb die Taten der Exilkroaten schon qua Definition aus dem Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden rausfielen.
Die deutschen Geheimdienste und Polizeibehörden wissen spätestens seit dem Angriff auf die Handelsmission in Bad Godesberg, dass es einen harten Kern von Exilkroaten gibt, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ende der 70er werden ihm um die 1500 Personen zugerechnet. Doch den deutschen Staat und seine Grundordnung attackieren sie nicht. Für den Bestand der Bundesrepublik sind sie keine Gefahr. Aber sie werden zunehmend zu einer Belastung für die Außenpolitik.
Und das regt manchen deutschen Politiker richtig auf. Zum Beispiel Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der empfängt 1978 seinen Parteikollegen Johannes Rau. In dem Gespräch geht es unter anderem um die Exilkroaten. Und Helmut Schmidt hält mit seinen Ansichten nicht hinterm Berg.
Zitat aus einem Gesprächsvermerk im Bundesarchiv.
Der Bundeskanzler bezeichnet die exiljugoslawischen Extremisten als Mörderbanden, die unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten ruhiggestellt werden müssten. Er hält es für unerträglich, dass die Aktivitäten dieser Extremisten die auswärtigen Interessen der Bundesrepublik ernsthaft gefährden können.
Da sind garantiert ein paar Mentholzigaretten dabei draufgegangen. Schmidt spricht hier von auswärtigen Interessen der Bundesrepublik. Und wenn diese durch Aktivitäten von Immigranten gefährdet sind, gibt es seit Anfang der 70er für die deutschen Sicherheitsbehörden durchaus Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Und Jugoslawien wünscht sich, dass die Bundesrepublik diese Möglichkeiten nutzt. Aber im Fall der Austauschaffäre kommt die Bundesregierung diesem Wunsch nicht nach.
Beban und Ragoja können die Auslieferungshaft nach 71 Tagen verlassen. Das Gericht in Frankfurt kommt zum Schluss, dass der Haftbefehl, den Jugoslawien 6 Wochen nach ihrer Festnahme geliefert hat, nicht ausreicht. Warum, erklärt uns nochmal Bebans Anwalt Helmut Rosebrock.
Elementar ist, dass der Haftbefehl an dem Ort von dem da zuständigen Richter erlassen wird, an dem die Tat begangen worden ist.
Und genau das ist hier nicht der Fall.
Diese Haftbefehle gegen 8 völlig verschiedene Personen mit völlig verschiedenen Vorwürfen an völlig verschiedenen Orten begangener Straftaten waren alle an einem und demselben Tag, nämlich kurz nach Einreichung des Auslieferungsbegehrens, von einem und demselben Haftrichter in einem Vorort von Belgrad erlassen worden. Und das war völlig klar für jeden, der die Regeln kannte. Das ist kein formell gültiger Haftbefehl, weil die Form erfordert schon, dass ein zuständiger Richter das macht.
Vielleicht war sich Jugoslawien seiner Sache zu sicher. Jedenfalls werden alle Auslieferungsersuchen von deutschen Gerichten abgelehnt. Einzige Ausnahme, der mutmaßliche Top-Terrorist Stjepan Bilancic. Bei ihm erlaubt das Gericht die Auslieferung zwar, doch die Bundesregierung entscheidet sich dagegen. Am Ende wird kein einziger der geforderten 8 Immigranten nach Jugoslawien ausgeliefert. Allen ist klar, was das wahrscheinlich bedeutet. Nämlich, dass Jugoslawien nun im Gegenzug die RAF-Leute laufen lassen wird. Für Innenminister Gerhard Baum werden die Verhandlungen mit seinem jugoslawischen Amtskollegen zur Mission Impossible.
Ich habe unseren Wunsch vorgetragen, aus Gründen der inneren Sicherheit unbedingt diese Täter ausgeliefert zu bekommen. Daraufhin haben meine Gesprächspartner einen Kontakt zu Tito aufgenommen. Aber jedenfalls hat Tito entschieden, die Tatsache, dass wir nicht zureichend die aus seiner Sicht kroatischen Täter aus dieser rechtsorientierten Organisation, ich habe den Namen vergessen, sozusagen unschädlich machten, die führt ihn dazu, dass er auf keinen Fall zustimmen werde, dass wir diese Top-Terroristen ausgeliefert bekommen.
Am 17. November entscheidet das Kreisgericht in Belgrad, dass die von Deutschland vorgelegten Beweise gegen die Schleierentführer für eine Auslieferung nicht ausreichen. Noch am selben Tag werden sie auf freien Fuß gesetzt und können in den Nahen Osten ausreisen. Erst einige Jahre und mehrere teils tödliche Anschläge später werden alle 4 verhaftet und in Deutschland zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. In der Geschichte der Bundesrepublik bleibt die Auslieferungsaffäre eine Fußnote. Für Beban aber wird sie in vielerlei Hinsicht zum Wendepunkt und vielleicht sogar zum Todesurteil.
Als Beban das Gefängnis verlässt, gilt er in der Exilkroaten-Szene als Held. Doch was er selbst zu berichten hat, klingt weniger heroisch.
Beban war zumindest zu Beginn seiner Haft überzeugt, dass er an Jugoslawien ausgeliefert wird. Das erzählt er in einem Interview mit einer exilkroatischen Zeitschrift kurz nach seiner Entlassung. Doch so weit wollte er es gar nicht kommen lassen. Er beschließt, im Fall der Fälle lieber Selbstmord zu begehen. Er habe immer eine Rasierklinge in seiner Zelle gehabt, um sich die Pulsadern aufzuschneiden, erklärt Beban. Zur Not hätte er auch seine Brille zerbrechen können. Ich habe Kinder, eine Familie, sagt er. Es sei nicht leicht gewesen, diese Entscheidung zu treffen.
Wirtschaftlich geht es für Beban in dieser Zeit bergab. Seine Gastwirtschaft, in der sein Trauzeuge Schadert sich mit Mitverschwörern traf, hat er verkauft. Sie sei zwar gut gelaufen, sagen Freunde später, aber auf die Dauer sei Beban mit der Arbeitsbelastung überfordert gewesen. Auch bei seiner Baufirma läuft es schon länger nicht mehr rund. Als Beban 1980 ermordet wird, steht er mit gut 100.000 Mark bei Finanzamt und Sozialkassen in der Kreide. In manchen Aussagen heißt es, dass er keine Arbeiter mehr finden konnte. Alle fürchten Probleme mit den jugoslawischen Behörden, wenn sie bei Beban anheuern. Die Familie lebt von Sozialhilfe und sporadischen Zuwendungen aus der exilkroatischen Szene. Mehrfach gerät Beban sogar mit der Miete in Rückstand.
Letzte Folge haben wir spekuliert, ob Beban möglicherweise UTPA-Informant war. Und tatsächlich sind wir nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Ende 1975 hat der Vorsitzende der Vereinigten Kroaten Deutschlands in einem Flugblatt genau das behauptet. Beban hat sich nämlich mit der Ustascher Organisation überworfen und einen neuen Verein gegründet, die Vereinigten Kroaten Europas. Die alten Freunde wittern Verrat.
Der Vorwurf geht vielen Leuten in der exilkroatischen Szene leicht von der Hand. Aber nehmen wir mal kurz an, dass die UTPA Beban wirklich angeworben hätte. Dann hätte sie einen Informanten in führender Position bei einer der größten Exilkroatenorganisationen gehabt. Nur, warum tritt er dann dort aus?
Und warum bezichtigen ihn als nächstes die jugoslawischen Behörden, in ein Attentat verwickelt zu sein und lenken so die Aufmerksamkeit der deutschen Polizei auf ihn?
Und warum will Jugoslawien so dringend seine Auslieferung?
Alles in allem spricht also sehr wenig dafür, dass Beban jemals mit den jugoslawischen Geheimdiensten kooperiert hat.
Die deutschen Ermittler halten übrigens fest, dass Beban einen beträchtlichen Teil der einstigen Gewinne aus seiner Firma in die Aktivitäten exilkroatischer Organisationen gesteckt haben soll. Nun steht der einstige Sponsor finanziell mit dem Rücken zur Wand. Der Beban war berühmt und begehrt, solange er noch Geld hatte, gibt einer seiner besten Freunde zu Protokoll. Die Auslieferungsaffäre hat für einen kurzen Moment ein Schlaglicht auf die Aktivitäten der Exilkroaten in Deutschland geworfen und auf die Gewalttaten der jugoslawischen Geheimdienste. Die Bundesrepublik befindet sich in einem mehrfachen Dilemma. Sie kann die Exilkroaten nicht ausliefern. Und in den meisten Fällen kann sie auch deren Terrorpläne nicht vereiteln.
Gleichzeitig kann keine Regierung der Welt akzeptieren, dass ein anderer Staat auf ihrem Gebiet politische Gegner hinrichtet. Doch genau dieses Recht nimmt Jugoslawien für sich in Anspruch, solange aus seiner Sicht zu wenig gegen den Terror der Exilkroaten in Deutschland getan wird. Auge um Auge scheint die Devise in Belgrad zu sein. Eine Anekdote von Ex-Innenminister Baum ist in diesem Zusammenhang ziemlich bezeichnend. Als er nämlich in Belgrad landet, wird er von seinem jugoslawischen Amtskollegen abgeholt und der macht ihm so etwas wie ein Kompliment.
Nämlich, er hat gesagt, das habt ihr in Stammheim gut gemacht. Also offenbar nahm er an, wir hätten die Täter dort umgebracht.
Gemeint ist die erste RAF-Generation, die im Hochsicherheitstrakt in Stammheim Selbstmord beging. Einige Sympathisanten verbreiten die These, sie seien von der deutschen Justiz umgebracht worden. Und das scheint dem jugoslawischen Innenminister zu gefallen. Und auf der anderen Seite werden auch bei den Exilkroaten die Töne immer schriller.
Kroaten sind keine Terroristen. Was ist aus den Menschenrechten geworden, Herr Bundeskanzler?
Auf dem Plakat oben steht ein Kroate, zwei deutsche Polizisten. Was bedeutet das? Was wollen Sie damit sagen?
Das bedeutet, für einen ausgelieferten Kroaten werden wir zwei deutsche Polizisten, ich meine, umbringen. Ne?
Wir sind keine Terroristen, wir sind Freiheitskämpfer. Und wenn wir mit deutschen Terroristen vergleichen werden sollen, dann machen wir aber richtigen Terror. So viel habe ich zu sagen.
Sozialdemokratische Stranzi, und Stranzi Slobodni Njemački Demokrata. Meni su starovita gospoda iz opozicije, narodni zastupnici rekli i obećali, vidit ćemo.
Eines steht fest. Der Krieg im Schatten ist noch lange nicht zu Ende.
Und Beban ist mittendrin.
Das war Folge 4 von 6, Krieg im Schatten. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Wenn euch die Kombination aus True Crime und Geschichtspodcast gefällt, hört euch den Podcast Tatort Geschichte in der ARD Audiothek an.